Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir mal darüber sprechen, wie du deine Firma besser auf Kurs halten kannst, wie du belastbare Prognosen erstellst, wie du versteckte Kostenfallen identifizierst und was du tun kannst, um die irgendwie in den Griff zu kriegen. Die Problematik, die ich immer wieder feststelle, ist, und das war jetzt auch tatsächlich der Auslöser für diese Folge, dass sich Unternehmer und Unternehmerinnen an mich wenden, wenn es irgendwie nicht nach Plan läuft und dann plötzlich irgendwie der Kostendruck spürbar hoch wird und die Leute irgendwo nach Einsparungspotenzialen oder überhaupt nach Optimierungspotenzialen suchen. Und dann kann man natürlich in einer sehr tiefgehenden Analyse auch überall mal genau hingucken und alleine der BWA-Ausdruck, der jetzt hier vor mir liegt, umfasst halt unzählige Seiten. Wenn du dir die ganzen Zeilen und die ganzen Monate und den ganzen Verlauf, auch die Periodenvergleiche anschaust, dann ist das halt schon eine ganze Menge Datenmaterial und das ist auch nicht mal so eben analysiert. Aber du kannst da natürlich eine ganze Menge draus entnehmen. Was ich immer nur schade finde, ist, dass Leute das immer erst dann tun, wenn irgendwie was überhaupt nicht nach Plan läuft, anstatt das einfach mal frühzeitig im Auge zu behalten, auch immer mit der Absicht, vielleicht frühzeitig, selbst wenn es gut läuft, einfach noch mehr dafür zu sorgen, dass es einfach noch geiler läuft. Weil am Ende des Tages denke ich immer, es läuft ja nie zu gut. Und immer erst in der Krise zu handeln, ist für manche dann auch damit verbunden, dass es vielleicht auch einfach zu spät ist, um bestimmte Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Weil gerade wenn der Kostendruck dominiert, die Liquidität schwindet, die Mitarbeiter ja vielleicht gebraucht werden oder aber auch nicht gebraucht werden, tatsächlich wirst du sie entweder nicht los oder sie wollen nicht performen. Also Probleme hast du ja als Unternehmer und Unternehmerin immer zuhauf. Dann ist es halt irgendwo auch schwierig, wenn man dann irgendwie den strategischen Turnaround versucht, weil man das vielleicht früher, wenn man es frühzeitiger gestartet wäre, deutlich einfacher hinbekommen hätte. Konkret ist es jetzt so, ich habe jetzt einfach mal diesen Betrieb analysiert und Ausgangslage war folgende, das muss man verstehen, sonst wirken ein paar der Vorschläge, die ich da auch unterbreitet habe, vielleicht auch einfach ein bisschen, ja, weiß ich nicht, komisch, frech oder vielleicht sogar auch nicht sozial. Aber das ist immer eine Frage davon, wie sich jemand im Unternehmen verhält. Da habe ich ja eine klare Meinung zu. Wenn jemand committed ist, wenn jemand seinen Beitrag leistet, wenn jemand versucht, die Firma durch eigenes Mitwirken nach vorne zu bringen, dann hat er natürlich auch einen anderen Support verdient, als wenn jemand immer nur blockiert, immer nur mauert, hinter dem Rücken der Führungskräfte und Chefs stänkert und im Extremfall vielleicht sogar Lobbyarbeit gegen die Führung macht, um seine eigene Situation zu verbessern, seine eigene Position zu festigen und vielleicht jede Form von Veränderung schon im Keim zu ersticken. Und ich bin ja ein fester Verfechter der Theorie, dass Leistung zu Nähe führt und nicht Nähe zu Leistung, was für diejenigen, die das jetzt noch nicht zuordnen können, einfach folgende Erklärung mit sich bringt. Wenn jemand nicht performt, einfach nicht auf Kurs ist, permanent Schlechtleistungen abliefert und vielleicht auch einfach negativ auffällt und nie wirklich was richtig Gutes zustande bringt, dann bin ich einfach fest davon überzeugt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, sich intensiv mit der Person hinzusetzen, aufwendige Gespräche zu führen, irgendwelche Entwicklungspläne zu entwickeln und dann irgendwie vielleicht zusammen versuchen umzusetzen. Ich würde mich einfach von diesen Personen trennen. Das, was viele immer machen, ist, sie versuchen einfach Schlechtleistung dadurch zu kompensieren, dass sie sich einfach stärker mit den Leuten hinsetzen, dass sie öfter das Gespräch suchen, dass sie Nähe suggerieren und sagen, hey, wir sind doch alles Teil eines Teams. Aber ich glaube, das ist einfach in der heutigen Zeit so nicht mehr machbar, wenn du einen finanzwirtschaftlichen Zweck mit deiner Firma verfolgst. Wenn du so eine soziale Einrichtung bist und du musst einfach nur dafür sorgen, dass die Leute auch eine Aufgabe im Leben haben, und vielleicht irgendwie einen Grund haben, morgens aufzustehen, dann kann man das sicherlich alles machen. Und wenn du in der Seelsorge oder in der Suchtprävention aktiv bist, dann ist das auch ganz großartig, wenn Geld nicht immer der dominierende Maßstab ist. Aber wenn du halt versuchst, mit deiner Firma Gewinne zu erzielen, um gute Gehälter zu zahlen, vielleicht auch einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, dann musst du dich halt auch auf die Leute konzentrieren, die das auch verstanden haben, die auch dazu beitragen wollen, dass das alles möglich wird. Und dann glaube ich, wenn einer richtig Leistung bringt, dann solltest du dir als Chef und Führungskraft auch Zeit für den nehmen, dann solltest du dich auch mit dem regelmäßig austauschen, dann solltest du den auch ermutigen, eigene Vorschläge zu entwickeln und vorzustellen. Dann solltest du den vielleicht auch bei der Umsetzung unterstützen. Dann solltest du auch mal bereit sein, einen Testballon mit jemandem zu starten, damit der auch sieht, meine Initiative stößt dir durchaus auf Unterstützung. Weil letztlich ist es so, manchmal weiß man ja vorher gar nicht, ob die Idee, die da jemand gerade präsentiert, wirklich auch Aussicht auf Erfolg hat. Das ist aber ja bei deinen Ideen, wenn du jetzt Unternehmer oder Unternehmerin bist, auch nicht anders. Der Unterschied ist nur, dass du dir einfach vorbehältst, das ausprobieren zu wollen und bei den Mitarbeitern das einfach im Vorfeld wegfilterst, weil es dich auf Anhieb vielleicht nicht direkt überzeugt. Aber manchmal ist es vielleicht auch so, dass alle für eine fundierte Entscheidung notwendigen Informationen gar nicht zur Verfügung stehen. und dass es mehr Sinn machen würde, dem Ganzen einfach mal eine Chance zu geben oder vielleicht einfach nur aktiv darum zu bitten, so ein paar Fragezeichen, die du da noch siehst, in irgendeiner Form aufzulösen durch weitere Recherchen, durch weitere Fakten, die man zusammentragen kann, durch andere Hochrechnungen oder Plausibilitätschecks. Und von daher glaube ich, ist es schon wichtig, dass man den Leistungsträgern auch immer signalisiert, hey, ich bin schon offen für Feedback. Ich freue mich auch, wenn jemand gestalterisch hier engagieren möchte. Und von daher halte ich nicht zurück. Wenn eine Idee hast, komm gerne auf mich zu. Aber ich würde mich halt immer darum kümmern, diese Leute zu fördern. Und wenn da einer permanent zu spät kommt und so, dann glaube ich nicht, dass der ein Gespräch braucht. Dann braucht er einen anderen Arbeitgeber. Weil realistisch betrachtet kenne ich auch keine Fälle, wo Chefs mir dann nachher berichtet haben, so, jetzt habe ich dem das mehrfach erklärt, dass mich das stört, dass der morgens zu spät ist. Jetzt hat er das verstanden, jetzt ist er immer pünktlich. So läuft das ja einfach nicht. Und von daher, warum willst du das immer wieder versuchen? Das verbrennt einfach nur Ressourcen, die du an anderer Stelle vielleicht viel besser einsetzen könntest. Und der Kunde, der mich jetzt hier konkret kontaktiert hat, der hat die Situation, er hat ein Unternehmen gekauft und im Zuge des Kaufes dann ja auch eine Mannschaft übernommen. Und diese Mannschaft hat schon am Tag des Kaufes wohl so intern gesagt, hör mal, auf den neuen Chef haben wir keinen Bock, was der vorhat, interessiert uns einen Scheißdreck. Wir ziehen hier unser Ding durch und eigentlich suchen wir uns alle schon was Neues. Und jetzt sind die halt an dem Punkt, dass die immer noch da sind und nicht richtig performen. Und der Kunde von mir hat da auch viel Zeit investiert, Gespräche geführt und in einem dieser Gespräche dann auch rausgefunden, dass da irgendjemand intern so ein bisschen auch der Rädelsführer ist und da so ein bisschen gesagt hat, hör mal hier, ich habe eh keinen Bock auf den. Und dann haben die anderen da sich in diese, ja, ich sag mal, Marschroute eingliedern lassen. Letztendlich ist es aber so, du musst ja jetzt da auch einfach mal durchgreifen und da ein bisschen aufräumen. Und in dem Zusammenhang müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie wir diese ganze schlechte Performance rauskriegen. Und da habe ich dann in dem Zusammenhang mal die BWA angeschaut. Bei der BWA zum Beispiel ist es so, dass ich oft feststelle, dass da keine Umsatzsteigerung wirklich festzustellen ist, sondern häufig haben Unternehmen einfach nur eine Seitwärtsbewegung. Das zum Beispiel ist zwar in der ersten Instanz irgendwo beruhigend, weil es eine gewisse Stabilität und Planbarkeit suggeriert. Auf der anderen Seite ist aber auch jede Wachstumsfantasie verloren gegangen. Da entwickelt keiner das Unternehmen weiter. Da wird mehr der Zustand konserviert, den man irgendwann mal erreicht hat. Und tendenziell wird das Unternehmen immer schlechter laufen, weil die Kosten ja unaufhaltsam steigen. Das ist ja egal, in welchem Bereich, ob du jetzt Energie, Personal, Kfz, Versicherung oder sonstige Sachen guckst. Es wird ja selten günstiger. Und von daher ist es einfach so, wenn der Umsatz nicht steigt und dann halt auch die Erträge zurückgehen, dann wirst du irgendwann einfach in der Profitabilität erhebliche Probleme bekommen. Von daher ist es aus meiner Sicht nicht nur wichtig, dass man immer die Umsätze kritisch im Auge behält, sondern auch versucht, für sein eigenes Geschäftsmodell eine gewisse Plausibilität herzuleiten, die auch einfach Prognosen erleichtert. Also es gibt ja beispielsweise einfach saisonale Schwankungen, die kennt der Gründer jetzt im Normalfall noch nicht. Aber leider treffe ich auch immer wieder auf gestandene Unternehmer und Unternehmerinnen, die das auch nicht so wirklich aus dem Bauch heraus direkt beantworten können, wann in ihrem Business die umsatzstärksten Zeiten sind und wann nicht. Wenn man die aber nicht kennt, kann man ja die ganzen Optimierungen gar nicht durchführen. Beispielsweise, wenn du wüsstest, dass in deiner Branche im Sommer die Nachfrage nicht ganz so groß ist wie im Dezember, dann würde ich ja zum Beispiel neue Softwareprodukte im Sommer einführen. Dann würde ich vielleicht auch im Sommer gucken, dass die Leute da ihre Urlaubstage loswerden. Dann würde ich im Sommer vielleicht auch bestimmte interne Optimierungen durchführen, sodass ich dann einfach in den Zeiten, wo Umsatz und Nachfrage von Kunden zu erwarten ist, entsprechend auch verfügbar bin und nicht dann intern noch durch eigene Projekte ausgebremst werde. Das heißt also, tatsächlich sollte man sich immer mal wieder anschauen, vielleicht auch mal so die letzten 3 Jahre zur Rate ziehen, wie haben sich da bestimmte Muster abgezeichnet. Und wenn du dann die Muster hast, dann wäre natürlich im nächsten Schritt auch mal zu gucken, was hast du da grundsätzlich auch auf der Kostenseite für Bestandteile, die einfach optimiert werden könnten. Es gibt ja immer wieder auch Möglichkeiten, da sich einfach nochmal mit Zahlen auseinanderzusetzen und dann auch Dinge in Frage zu stellen, die in der Vergangenheit einfach immer so waren, aber vielleicht nicht mehr so bleiben müssten. So ist jetzt zum Beispiel im Hinblick auf meinen Kunden die Situation. Da gibt es halt Leute, die haben jetzt einen Dienstwagen und da gibt es andere, die haben halt keinen. Und bei manchen ist der irgendwie Gehaltsbestandteil, bei anderen wurde der einfach irgendwann mal da zusätzlich zur Verfügung gestellt. Und da muss man jetzt natürlich einfach mal überlegen, ob man den Leuten, die da einfach nicht auf Linie sind, vielleicht diesen Wagen auch einfach mal wegnimmt. Und man muss vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man selbst denen, wo das ein Lohnbestandteil ist, den Wagen wegnimmt und denen dann einfach einen Ausgleich zahlt. Weil realistisch betrachtet reicht der Ausgleich nicht aus, um sich davon privat ein Auto zu kaufen. Tendenziell würde das zwar die Kosten abdecken, aber du musst ja in Vorleistung gehen und kaum einer dürfte diese großen Reserven da haben, um das einfach mal komplett auszugleichen. Das heißt, es erhöht einfach die Chance, dass jemand plötzlich sagt, ich weiß nicht mehr, wie ich zur Arbeit kommen soll. Mein Chef ist einfach ein Doofmann. Ich habe keinen Bock mehr auf den und vielleicht kündigt er dann einfach. Und das erspart dir dann natürlich nach hinten raus auch kostspielige Arbeitgeberprozesse. Denn da habe ich ja sehr viel Kontakt zu Unternehmern und Unternehmerinnen, die diese Prozesse immer wieder durchlaufen müssen. Und das ist ja teilweise abenteuerlich, was da passiert. Glücklicherweise ist es nicht automatisch so, dass der Arbeitnehmer immer gewinnt. Manchmal ist es erschreckend, womit er gewinnt, obwohl man einfach denkt, hör mal, dem hätte man eigentlich nicht nur den Lohn streichen, sondern auch den Lohn der letzten Zeit zurückfordern müssen. Aber grundsätzlich ist es so, wie man immer im Volksmund sagt, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Von daher, es gibt da schon Chancen, da auch mal zu gewinnen. Und insoweit muss man sich da vielleicht auch im Vorfeld nicht alles gefallen lassen. Aber wenn man natürlich Prozesse vermeiden kann, halte ich das immer für sinnvoll. Und da muss man sich vielleicht mal überlegen, was hält die Leute eigentlich hier bei mir? Und ich habe es jetzt in einem anderen Unternehmen miterlebt. Da läuft es gerade wirtschaftlich auch nicht ganz so gut wie in den letzten Jahren. Aus Vorsorge hat man deshalb einfach so ein paar Goodies gestrichen, wie zum Beispiel hier so eine 40-Euro-Karte, die die Mitarbeiter da monatlich zur Verfügung hatten. Das ist ja aufs Jahr hochgerechnet dann auch einiges an Geld. Und das hat auch für eine gewisse Verstimmung gesorgt, weil die Mitarbeiter natürlich den Gesamtzusammenhang nicht sehen. Die sehen nur, dass sie jetzt weniger haben. Die sehen aber nicht, dass das ja nicht einfach nur Schikane ist, sondern dass das auch daran liegt, dass die Gewinne der Firma im letzten Jahr nicht besonders gut waren. Und damit merkst du dann ja auch sehr schnell, wer ist da grundsätzlich auf Linie und trägt das einfach mit und wer ist da im Prinzip einfach nur auf sich selber fokussiert und sagt sich einfach, nee, also das ist völlig inakzeptabel. Von daher kann man über diesen Weg natürlich auch mal überlegen, ob man dem einen oder anderen einfach Hinweise geben kann. Das Unternehmen zu verlassen wäre vielleicht besser für dich, weil tatsächlich ist das ja einfach, manchmal schwierig, gerade wenn man über 10 Leute hat, da dann auch mal aufzuräumen, weil das ist ja auch eine Sache, die ich in Deutschland sehr bedauere. Wenn du zum Beispiel in Amerika einfach feststellst, du hast 10 Leute zu viel, dann kannst du halt einfach feuern. Das führt aber eben auch dazu, dass wenn du dann plötzlich denkst, boah, wir haben hier saisonal irgendwelche Schwankungen, wir brauchen echt mehr Personal, dass du ruckzuck mal neue Leute einstellst. Das ist ja in Deutschland leider so nicht der Fall. Hier wird ja teilweise auch ewig mit Überstunden und dem Verheizen des vorhandenen Personals gearbeitet, weil man das Risiko einer Neueinstellung einfach nicht eingehen will, weil man halt auch nicht weiß, ob man diese Person später auch wieder los wird, sollte sich die Auftragslage anderweitig entwickeln. Von daher hire fast und fire fast ist zwar im ersten Moment vielleicht in irgendeiner Form kein schönes Lebensmodell, aber ich glaube halt auch immer, dass gute Leute nie gefeuert werden und die schlechten einfach in einem Unternehmen nichts zu suchen haben. Von daher hat hier jeder die Chance, gut zu sein und es kann ja auch jeder besser werden, aber man muss ja im Prinzip vielleicht auch die Möglichkeit haben, da mal aufzuräumen, wenn es dann da in irgendeiner Form nicht klappt. Und bevor ich alle Arbeitsplätze gefährde, muss ich mich einfach von dem einen oder anderen trennen. Und das ist aber ja ein Gedankengang, der einfach gar nicht in Deutschland so leicht umzusetzen ist, weil der Staat sich manchmal aus meiner Sicht einfach denkt, soll sich der Unternehmer darum kümmern, bevor der uns hier als Gesamtgesellschaft auf der Tasche legt über Arbeitslosengeld und die ganzen anderen Leistungen, die dann bereitgestellt werden, soll das erstmal jemand anders übernehmen und so leicht lassen wir den auch nicht davonkommen. Von daher, da muss man schon zwischendurch mal gucken. Aber Punkt 1 ist eben, wenn du dir dann so eine Zahlenentwicklung anschaust, musst du auf der einen Seite natürlich mal gucken, wie ist das mit den Umsätzen und läuft das nach Plan? Ist das wie im letzten Jahr? Ist das wie im vorletzten Jahr? Ist das Muster konstant geblieben? Oder ist da vielleicht sogar noch eine zusätzliche Schwankung reingekommen, die auf irgendwelche Probleme hinweist, die noch gar nicht wirklich wahrgenommen worden sind? Dann würde ich mir auch mal einfach so Kosten anschauen, wie zum Beispiel auch mal Kfz-Kosten, weil da teilweise einfach, wenn du so im Tagesgeschäft aktiv bist, teilweise vielleicht auch größere Reparaturen plötzlich einfach mal so stattfinden im Hintergrund und die müssen ja auch in irgendeiner Form bezahlt werden. Aber nicht jede Reparatur ist ja ein Herstellerdefizit. Manchmal ist ja auch einfach jemand nicht sehr sorgsam mit den Autos umgegangen und auch da muss man ja vielleicht dann mal überlegen, ob man diesen Mitarbeitern diesen Wagen nicht vielleicht wegnehmen sollte, weil das einfach unterm Strich Kosten spart. Darüber hinaus würde ich dann halt auch bei den Personalkosten immer mal hinschauen. Da ist es ja manchmal auch so, dass da Leute so alte Arbeitsverträge haben. Da sind dann Urlaubszahlungen drin verankert und irgendwelche anderen Zahlungen rund um Weihnachten und vielleicht noch irgendwelche anderen Goodies. Das muss man ja dann auch immer mal wieder prüfen, ob das, was man da zahlt, auch wirklich noch im Verhältnis zur Leistung steht. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann muss man vielleicht auch einfach mal sagen, immer, wir müssen uns da mal unterhalten, das, was du hier ablieferst, steht einfach nicht im Verhältnis zu dieser Leistung. Und das ist ja im Prinzip ein Problem, was der Unternehmer und die Unternehmerin immer hat. Wenn du beispielsweise jemanden eine Lohnerhöhung gibst, ist das ja im Normalfall eine Wette auf die Zukunft. Das heißt, du beobachtest im Normalfall ein bestimmtes Verhalten und denkst dir einfach, dieses Verhalten würde ich gerne dauerhaft so sehen oder vielleicht sogar noch mehr davon sehen. Dann bist du bereit, eine Lohnerhöhung zu zahlen und dann passiert irgendwas im Leben des Arbeitnehmers. Der hat dann vielleicht, keine Ahnung, privat irgendwie Probleme. Entweder hat er sich gerade neu verliebt, ist irgendwie abgedriftet mental oder hat sich gerade getrennt, ist dann irgendwie traurig den ganzen Tag, hat irgendwelche gesundheitlichen Schwierigkeiten, alles Sachen, für die du nicht verantwortlich bist, aber die natürlich Auswirkungen auf das Zusammenarbeiten haben. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil plötzlich wird dann einfach die Leistung schlechter, aber du kannst nicht einfach das Gehalt kürzen. Wenn du jetzt eine Verbrauchs- oder eine leistungsorientierte Bezahlung hättest, dann könntest du einfach sagen, die Leistung war schlechter. Also habe ich im Prinzip auch weniger zu zahlen, ähnlich wie beim Tanken, ne? Wenn du nicht so oft zur Tankstelle musst, weil du einfach nicht so viel rumgefahren bist, ja, dann entstehen halt weniger Tankkosten. Aber beim Mitarbeiter hast du immer diese Kosten und deshalb musst du auch zwischendurch aus meiner Sicht immer noch mal gucken, ist das immer noch angemessen, was ich da bezahle? Und dann musst du dir vielleicht auch mal überlegen, gerade bei längeren Beschäftigungsverhältnissen, ob die Stelle, so wie sie mal ursprünglich von dir erdacht wurde oder in einem Kaufsfall, wie sie in der vorherigen Unternehmensstruktur Sinn gemacht hat, auch in der Zukunft immer noch eine Perspektive hat. Weil da muss man ja auch mal drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht Leuten einfach mal sagt, pass mal auf, diesen Job wollen wir so gar nicht mehr fortführen. Gerade wenn das jetzt vielleicht auch in Bereichen dann stattfindet, die ein bisschen unprofitabel laufen, muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man diese Leistung mal komplett einstellt, weil es einfach ein Zuschussgeschäft ist oder zumindest mal definitiv kein Wachstumsgeschäft mehr. Und dann ermöglicht das ja unter Umständen auch die Möglichkeit zu einer betriebsbedingten Kündigung. Auch darüber kann man Kosten sparen. Und tatsächlich ist es ja auch manchmal so, dass wenn man beispielsweise dann Mitarbeitern auch einfach neue Aufgaben gibt, die dann im Rahmen des Zumutbaren auch eigentlich gemacht werden müssen, dann kann ja alleine ein verändertes Arbeitszeitfenster schon dazu führen, dass jemand sagt, nö, also hier will ich auf keinen Fall bleiben. Oder dann kann es natürlich auch dazu führen, dass jemand einfach denkt, ich will gar nicht diese Arbeiten mehr machen. Also ich kenne zum Beispiel einen Unternehmer, der hatte einen Mitarbeiter, der war eigentlich für den Arbeitseinsatz im Hof gedacht. Ich will es mal so ein bisschen anonymisieren, deshalb mache ich jetzt kein konkretes Beispiel. So, im Hof regnet es aber auch manchmal. Und dann hat er irgendwann den Sprung geschafft, ist dann Baggerfahrer geworden und saß dann immer in dieser beheizten Baggerfahrerkabine und konnte dann da den ganzen Tag Bagger fahren und hat dann auf dem Hof eben bestimmte Arbeiten damit erledigt. Aber dann wurde er irgendwann ein bisschen unbequem, dann wurde er irgendwann ein bisschen aufmüpfig, dann hat er einfach gesagt, ich bin ja eigentlich der einzige Baggerfahrer hier. Und dann hat er auch unverschämt hohe Forderungen gestellt. Und ich bin ja immer ein großer Freund davon, bezahl die Leute, die gute Arbeit machen, gut, aber lass dich von deinen Mitarbeitern nicht erpressen. Und dann war es aber so, dass dieser Mitarbeiter da einfach nicht nur schlechte Leistung gebracht hat und aufmüpfiges Verhalten gezeigt hat, sondern dann auch noch unverschämte Forderungen stellte. Und da ist der Unternehmer einfach hingegangen, hat nochmal im Arbeitsvertrag nachgeschaut, festgestellt, der hat gar keinen Anspruch auf die Position Baggerfahrer und hat den einfach zum Hofdienst wieder umorganisiert. Was dazu führte, dass aus dieser warmen Umgebung im Baggerhäuschen plötzlich dann wieder der Besen in der Hand und der Regen auf dem Kopf wurde. Und dann hat der Mitarbeiter gekündigt. Und so kannst du unterm Strich dann natürlich auch Kosten sparen. Was du dir auch immer mal wieder angucken musst, ist, dass du vielleicht auch manchmal einfach Kosten sparst, die du aber eigentlich nicht sparen solltest. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel diese BWA von dem Kunden, wo es konkret darum ging, dass wir da einfach mal reingucken in der Hand. Da gab es zum Beispiel eine ganze Zeit lang überhaupt keine Investitionen in Reparaturen, Instandhaltung. Und das ist dann nachher in einer großen fünfstelligen Summe gemündet, was man sicherlich hätte vermeiden können. Vor allen Dingen ist ja auch so eine große Reparatur auf den ganzen Maschinenpark betrachtet, häufig mit Ausfallzeiten verbunden, was dann einfach Umsatzausfälle zur Folge hat. Und damit wird das Ganze dann entsprechend nochmal zusätzlich teuer. Auch so ein paar andere Sachen, die man so mitmacht, sollte man zwischendurch mal hinterfragen. Also beispielsweise erlebe ich immer wieder, dass gerade Männer eine hohe Faszination daran haben, irgendwelche Fußballtrikots oder irgendwelche anderen Sachen im sportlichen Bereich zu bezahlen. Finde ich auch toll, wenn man sich da in irgendeiner Form sozial engagiert. Ich würde halt immer nur überlegen, ist das wirklich dann Aufgabe der Firma oder müsste man das nicht vielleicht als privates Engagement dann betrachten? Jetzt kann man das natürlich sagen, ja, ist Marketing und lässt sich steuerlich absetzen und das kann man natürlich alles schön rechnen. Aber ich denke immer, wenn es keinen direkten Umsatz generiert, muss man es vielleicht auch einfach mal gerade nicht machen. Denn gerade wenn so ein Unternehmen in schwierigen Zeiten ist, dann ist vielleicht das Thema Fußballtrikots auch nicht der Hebel, denn die Leute, die sich da diese Fußballtrikots angucken, sind häufig Mamis und Papis, ja, und die haben auch irgendwo Arbeit, aber ob das dann immer auch die Zielkunden von morgen sind, das muss man einfach mal kritisch prüfen. Also es geht ja einfach nur darum, dass du in Krisenzeiten oder wenn du dich einfach ein bisschen auf Profitabilität optimieren möchtest, mal damit auseinandersetzt, was fließt denn da eigentlich Geld aus dem Unternehmen raus? Das geht ja dann auch so weit, dass du hier zum Beispiel so Positionen in der BWA findest wie freiwillige Sozialleistungen. Auch da müsste man ja einfach mal drauf gucken, ob man da nicht eventuell einfach das eine oder andere streichen kann. Weil ich einfach immer auch der Meinung bin, dass gerade bei gewachsenen Strukturen und wenn du so Unternehmen übernimmst, ich habe ja jetzt schon viele auch betreut, die irgendwelche Unternehmen kaufen wollten oder eben auch gekauft haben und dann hinten raus sich dann ja auch Zugang zu den ganzen Unterlagen verschaffen, weil viele bei der Due Diligence einfach nicht genau genug hingucken und viele Fehler einfach übersehen und damit auch teilweise Unternehmen völlig überteuert kaufen und teilweise Strukturen übernehmen, die gar nicht zukunftsfähig sind, weil man einfach erst hinterher wirklich blickt, was man da kauft. Deshalb würde ich mich da auch immer in dem Prozess im Vorfeld beraten lassen von Leuten, die das schon mal gemacht haben. Aber wenn du dann solche Strukturen übernimmst, dann ist es ja teilweise auch einfach so, dass du einfach mal prüfen musst, ob das, was in der Vergangenheit aus irgendeinem Grund vielleicht Sinn gemacht hat, in der Zwischenzeit immer noch Sinn macht. Weil da gibt es so viele Positionen, die man sich angucken muss. Hier zum Beispiel auch Krankengeldzuschüsse. Das muss man mal prüfen. Dann vielleicht auch mal so Sachen hier wie Spenden, kirchlich, religiös, gemeinschaftlich, muss man mal prüfen. Weil vielleicht ging es dem Unternehmen irgendwann mal gut, dass man das alles machen konnte. Aber dann muss man vielleicht auch an einer anderen Stelle mal sagen, wenn sich die Rahmenbedingungen verändert haben, dann muss man das vielleicht auch nochmal temporär aussetzen. Darüber hinaus ist es halt so, wenn man sich hier die Summen-Saldenliste anschaut, dann sieht man teilweise auch Kunden, die einfach wahnsinnig viel Umsatz machen und andere, die machen so gut wie keinen Umsatz. Und dann stellt sich aus meiner Sicht die Frage, kann man die Kunden, die kaum Umsatz machen, nicht einfach motivieren, mehr Umsatz zu machen, indem man die mal wirklich vertrieblich bearbeitet und strategisch entwickelt? Oder wäre es nicht eventuell sogar sinnvoll, sich von denen einfach mal zu trennen, um einfach auch mal ressourcenfrei zu machen? Weil wenn man mal Betreuungsaufwand in Relation zum erzielten Umsatz und dann vielleicht sogar noch Ebene weiter in Relation zum erzielten Gewinn analysieren würde, dann würde man in vielen Fällen herausfinden, dass viele Unternehmen Kunden haben, die sich gar nicht leisten können. Und wenn man da wirklich mal genau hinguckt, dann müsste man eigentlich dem einen oder anderen Kunden mitteilen, dass man für die Zukunft einfach getrennte Wege gehen sollte, weil das einfach zu arbeitsintensiv ist. Deshalb gibt es ja auch zum Beispiel bei bestimmten Geschäftsmodellen Mindestbestellmengen und Mindestabnahmen und irgendwelche anderen Voraussetzungen, die zu erfüllen sind, weil du kannst halt nicht jedem, der mit dir zusammenarbeiten möchte, eine Kundennummer geben, weil der will ja auch betreut werden, der will ja auch mal eine Rechnung haben, der braucht auch mal ein Angebot, der hat auch mal eine Frage, der braucht auch mal irgendwie eine Kulanzlösung. Und das Schlimmste ist ja noch, der will ja vielleicht auch irgendwann einfach mal nur anrufen. Aber wenn du lauter Leute hast, die einfach mal nur anrufen wollen, dann brauchst du ja auf deiner Seite auch jede Menge Leute, die einfach auch mal nur ans Telefon gehen können. Und das ist halt teilweise dann doch sehr kostenintensiv. Und deshalb würde ich da einfach mal immer genau hinschauen, ob das nicht anderweitig sinnvoller wäre. Also gerade das gezielte Trennen von Kunden, was wir in meiner Firma damals 2015, 2016 gemacht haben, das hat die Profitabilität dermaßen nach vorne gebracht, weil du brauchst plötzlich gar nicht mehr so viel Mitarbeiter, du brauchst gar nicht mehr so viel Arbeitseinsatz und verdienst unterm Strich immer noch viel, viel Geld, weil das Thema, und das wirst du in deinem Unternehmen sicherlich feststellen, ist ja einfach folgendes. Die Kunden, die am besten zu dir passen, mit denen du perfekt zusammenarbeitest, mit denen du richtig gute Geschäfte machst, das sind die, mit denen du auch kaum sprichst. Die laufen einfach, die funktionieren, die sind auf Spur. Da gibt es verschiedene Formulierungen für. Das Problem ist, diejenigen, die sich kaum rechnen, die alle nerven, auf die keiner Bock hat, die man nie wirklich zufriedenstellen kann, die jedes Mal zwar nach einem Eskalationsgespräch signalisieren, dass die nächste Rechnung problemlos bezahlt wird, aber dann doch wieder eskalieren, das sind halt die Leute, die man immer wieder im Auge hat und mit denen man sich immer wieder auseinandersetzt. Und von daher musst du da halt auch vorsichtig sein, dass du im Prinzip da nicht die Ressourcen falsch einsetzt. Vor allen Dingen, wenn du das nicht filterst und einfach jeden Kunden gleich betreust, weil du irgendwie denkst, alle Kunden haben einen Anspruch auf die gleiche Behandlung, dann führt das unterm Strich auch dazu, dass du ja mit mehr Kunden auch immer mehr Mitarbeiter brauchst und das bringt halt einfach die Kosten extrem nach oben und das rechnet sich halt in vielen Fällen gar nicht. Deshalb würde ich das an verschiedenen Stellen besser vorfiltern. Jetzt ist so, dieses Unternehmen, um das es hier im Hintergrund geht, hat jetzt gerade auch so ein paar finanzielle Herausforderungen. Das hat dann dazu geführt, dass hier auch mal Gespräche mit Lieferanten gesucht wurden und das hat dann dazu geführt, dass die Lieferanten auch plötzlich deutlich längere Zahlungsziele gegeben haben. Also ich habe jetzt hier die Zahlen vor mir liegen, da sind sogar auch Zahlungsziele dabei, wo jetzt Lieferanten teilweise schon seit über 75 Tagen auf ihr Geld warten. Das ist natürlich vielleicht auch nur temporär zu erwarten, aber manchmal kann man halt auch Liquidität dadurch generieren, dass man einfach mal offen mit den Leuten spricht und einfach vielleicht auch mal darüber berichtet, dass große Kundenprojekte weggebrochen sind, dass es einfach eine starke Transformation im Unternehmen gibt, dass man bestimmte strategische Neuausrichtungen gerade dabei ist, auf den Weg zu bringen. Und ich glaube einfach, und das würde ich an all den Gesprächen, die ich in meinem Leben festgemacht habe, festmachen, wenn du mit Leuten offen redest und denen einfach, ja, man sagt, reinen Wein einschenkst, also denen wirklich gute Transparenz vermittelst, dann ist der eine oder andere auch in der Lage, das Ganze langfristig zu sehen und denkt, wenn ich jetzt temporär mal gerade einen Kompromiss mache, dann habe ich nach hinten raus auf jeden Fall wieder eine stabile Partnerschaft. Das würdest du ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht anders handhaben. Das macht schon Sinn. Das Problem ist einfach, man muss dieses Gespräch suchen. Ich habe in meinem Leben immer mal wieder erlebt, dass wenn Menschen dir Geld schulden, die ducken sich einfach weg. Die kommen nicht aktiv auf dich zu und sagen, hör mal, ich habe hier mal meine Liquidität ausgewertet auf absehbare Zeit. So in den nächsten 2-3 Monaten rechne ich tatsächlich mit einer extremen Krise. Das könnte zu folgenden Konsequenzen auch im Hinblick auf unsere Zusammenarbeit führen. Da würde ich gerne im Vorfeld schon mal drüber sprechen, wie wir das Ganze adressieren wollen, wie wir uns da verhalten möchten. Und genau darum geht es doch. Du musst doch einfach gucken, dass du den Leuten, die sich sonst wegducken würden, einfach entgegengehst, aber gleichzeitig eben nicht das gleiche Verhalten übernimmst, sondern einfach mal als Positivbeispiel auch bei deinen Lieferanten auffällst. Und dann würde ich halt im Umkehrschluss, wenn du diese ganze Seite mal auf Kurs gebracht hast, auch mal mit meinen Kunden sprechen, weil tatsächlich ist so, auch hier der vorliegende Fall zeigt es, ist es so, dass hier beispielsweise Aufträge auch in ordentlicher Höhe abgerechnet worden sind. Aber tatsächlich ist hier eine Rechnung seit 102 Tagen offen, eine andere Rechnung ist seit 57 Tagen offen und das liegt einfach daran, dass der Kunde Zahlungsziele von 60 Tagen oder auch 120 Tagen ausgehandelt hat und das hat vielleicht irgendwann auch mal Sinn gemacht und der Kunde konnte das vielleicht damals auch erklären, aber ich glaube, dass auch hier Klartext im Prinzip die Lösung ist und dass man einfach mal sagen müsste, lieber Kunde, ich verstehe, dass Sie am liebsten gar nicht zahlen würden. Das ist ein ganz normaler Reflex, den hätte ich auch. Wir wissen aber, dass das nicht geht. Jetzt versuchen sie natürlich, das Zahlen möglichst lange zu strecken, weil sie auch Kunden haben, die nicht direkt bezahlen. Und natürlich ist es im ersten Moment verlockend, 40, 50, 60 oder gar noch mehr Tage zu fordern. Aber realistisch betrachtet ist es ja so, die Ware, die wir ihnen liefern, müssen wir ja auch einkaufen. Die müssen wir ja auch vorfinanzieren. Und wir sind ja einfach keine Bank. Und es ist ja auch so, dass wir ihnen dieses Zahlungsziel, das erweiterte Zahlungsziel, nicht einfach kostenfrei zur Verfügung stellen können. Entweder, wenn wir das täten, würden wir damit dokumentieren, dass wir kaufmännische Vollidioten sind, vielleicht nicht die beste Basis für eine gute Partnerschaft mit ihnen. Oder, dass wir im Prinzip einfach irgendwelche versteckten Kosten in die Aufträge reinkalkulieren, damit wir unsere Finanzierungskosten abdecken können. Das heißt, so oder so hat ein langes Zahlungsziel im Prinzip für sie mehr Nachteile als Vorteile. Von daher lassen Sie uns mal bitte klären, wie wir so im Großen und Ganzen die Zahlungsziele deutlich reduzieren und vielleicht dann bei Einzelaufträgen immer noch mal eine Individuallösung finden, wenn es denn aus irgendeinem Grund sein muss. Idealerweise gilt es das ja grundsätzlich immer zu vermeiden, weil jede Individuallösung ist ja auch mit einem erhöhten Abstimmungsbedarf verbunden. Aber ich glaube einfach, dass man sich an diesen ganzen Stellschrauben einmal wirklich auch die Zähne ausbeißen sollte, also sich wirklich mal hinsetzen und das alles anschauen, weil im Krisenfall gibt es jetzt 1000 Ideen, was man alle machen könnte. Das Problem ist, nehmen wir mal zu, anknüpfen wir an das an, was ich hier zu Beginn der Folge gesagt habe. Du nimmst jetzt irgendeinen Mitarbeiter, den du gerne loswerden möchtest, beispielsweise den Dienstwagen weg. Ja, das geht vielleicht auch nicht über Nacht. Dafür brauchst du einen gewissen Vorlauf. Der ist aber natürlich, wenn es noch nicht ganz schlecht läuft, besser gegeben, als wenn du jetzt Hauruck-Aktionen machen musst. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel der ein oder andere Mitarbeiter vielleicht auch eine ganze Menge Überstunden hat. Wenn man die noch hat, kann man keine Kurzarbeit anmelden. Wenn also dein Betrieb unter schwierige Rahmenbedingungen gerät, kannst du keine Kurzarbeit auf den Weg bringen, weil da ja erkennbar noch Überstunden sind. Also würde ich auch zum Beispiel das Ansammeln von Überstunden in irgendeiner Form mal unterbinden und würde erstmal gucken, dass die da alle in irgendeiner Form auf ein gesundes Level, im Idealfall, wenn du Leute loswerden willst, vielleicht sogar auf ein Null-Level kommen. Und wenn es dann gerade auch mal wirtschaftlich ein bisschen kriselt, dann müsste man vielleicht auch mal prüfen, ob man über Kurzarbeit vielleicht auch einfach dafür sorgt, dass man den Leuten keine Vollauslastung mehr gibt. Und wenn du denen dann keine Vollauslastung mehr gibst und das dann auch nicht aufstockst, dann kann es ja auch sein, dass der ein oder andere die Perspektive dieser Firma in Frage stellt und sich dann einfach aus eigenen Stücken dafür entscheidet, sich was Neues zu suchen. Das heißt, du musst ja manchmal den Leuten auch einfach nur diesen externen Impuls geben, weil die einfach in vielen Fällen zu träge sind. Die sind zwar unglücklich, aber sie wollen auch gleichzeitig nicht den Absprung wagen. Wenn du denen dann aber die Sachen etwas erleichterst, indem es einfach ein bisschen unangenehmer wird, bei dir zu arbeiten oder eigentlich ja nicht zu arbeiten, sondern eher ihre Zeit abzusitzen, weil die guten Leute schmeißt ja nicht raus. Du schmeißt ja immer nur die raus, die im Prinzip bremsen und dann auch vielleicht irgendwo Ausstrahlungseffekte triggern, an denen sich andere orientieren. Weil, ne, du hast ja immer, wenn du schlechte Leistungen duldest, wird es ja tendenziell mehr, weil die anderen irgendwann denken, warum soll ich mich voll reinhängen, wenn hier erkennbar auch ein Low-Performer keine Konsequenzen spüren muss. Und deshalb glaube ich, ist es einfach auf der einen Seite, wenn du jetzt hier so ein Verdi-Vertreter bist oder irgendwie sehr gewerkschaftsnah, dann denkst du, was ist da für ein Arschloch der Simmel, was hat er hier für bescheuerte Vorschläge, so kann man das doch nicht machen. Aber wenn du gleichzeitig natürlich denkst, naja gut, eigentlich ist das schon sinnvoll, dass man einfach sich um die guten Leute kümmert, weil die ja auch alle langfristig dafür sorgen, dass Arbeitsplätze nicht nur erhalten bleiben, sondern auch neue entstehen, sich Unternehmen gut entwickeln und da auch alle vielleicht eine gute Zeit haben können, dann ist es ja schon so, dass man sich irgendwie Gedanken machen muss, wie kriege ich die anderen weg? Und wenn du dafür nicht radikal genug vorgehst, dann wirst das nicht klappen und dann werden sich die Leute auch an den Falschen orientieren und dann hast du so eine Multiplikation von negativer Energie und der würde ich immer entgegenwirken. Deshalb, nimm mal aus dieser Folge mit, dass du dich einfach stärker mit deiner eigenen Unternehmensentwicklung auseinandersetzen musst. Du musst gucken, welche Umsätze sind planbar zu erwarten, wann ist es ein bisschen stärker von der Nachfrage her, wann ein bisschen schwächer. Übernimm daraus mal Impulse auch für deine Urlaubsplanung. Guck mal, dass du daraus dann auch die internen Projekte und so weiter ein bisschen anders ansiedelst und nicht einfach nur immer, wenn du eine Idee hast, direkt loslegst, sondern guckst, wann passt das eigentlich in unsere wirtschaftliche Situation am besten rein. Und vor allen Dingen guck, dass du nicht nur immer Liquidität hast, sondern dass du die auch im Auge behältst, sodass, wenn du merkst, da werden bestimmte Schwellenwerte unterschritten, dass du dann schon mal anfängst, nach Optimierungen zu suchen. Und gerade wenn du dich mit dem Thema Kauf oder Verkauf von Unternehmen befasst und da dann vielleicht auch einfach vor versteckten Risiken geschützt werden möchtest, dann wäre das vielleicht zumindest mal ein guter Ansatz, mal ein Beratungsgespräch bei uns zu buchen, denn wir haben das einfach schon so oft begleitet und so oft vor allen Dingen auch erst hinten raus dann gesehen, wenn Leute zu uns kamen, sagen, schau mal, ich habe das gekauft und das funktioniert überhaupt gar nicht, wie besprochen, dass man daraus natürlich auch viele Empfehlungen ableiten kann, welche Risiken definitiv vermieden werden können, wenn man sich besser vorbereitet und im Vorfeld einfach mal ein paar konkretere Analysen angeht, auf die man selber vielleicht nicht so kommt. Das ist ein Angebot, was ich grundsätzlich mal mache. Ansonsten freue ich mich, wenn du heute wieder zugehört hast und wir dann auch in der nächsten Folge wieder ein bisschen darüber reden können, was du machen könntest, um mit deinem Unternehmen einfach planbar mehr Erfolg zu erzielen. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch, dein Philipp.